SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch Ihnen einen schönen guten Morgen. Wie geht es in der Bundespolitik weiter nach dem Ampel aus? Nun, fest steht, der Bundeskanzler hat das Heft des Handelns nicht mehr in der Hand. Es ist der Oppositionsführer, der sagt, wo es lang geht.
Die Reihenfolge ist ganz einfach folgende. Zuerst stellt der Bundeskanzler die Vertrauensfrage. Und dann reden wir über die möglichen Projekte, die wir noch in der verbleibenden Wahlperiode gemeinsam beschließen sollten. Dafür ist dann noch Zeit genug. Aber wir werden uns hier vom Bundeskanzler nicht vorführen lassen. Wenn, dann geht es so, wie wir es auch mit Kompromissbereitschaft wollen. Aber zuvor steht die Vertrauensfrage des Bundeskanzlers.
Friedrich Merz, CDU-Bundesvorsitzender und Unionsfraktionschef im Bundestag gestern Abend im ARD-Brennpunkt. Aus allen Richtungen der Republik kommen jetzt Forderungen, wie es in der Bundespolitik weitergehen soll, auch aus Baden-Württemberg. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann forderte mehr Kompromissbereitschaft der Parteien der Mitte. Der Grünen-Politiker äußerte sich am Abend im SWR.
Schauen Sie sich immer andere Koalitionen an, die sind noch viel schwieriger. Wie sollten das gehen, wenn Parteien aus der Mitte das nicht mehr schaffen? Wie soll man dann regieren, wenn man auf BSW oder irgend sowas angewiesen ist? Also insofern, wir müssen wieder klar machen, ohne Kompromisse kann man eine Gesellschaft, die aus vielen verschiedenen Menschen besteht, und verschiedenen Parteien nicht erfolgreich führen.
Soweit Winfried Kretschmann. Auch der baden-württembergische Landesvorsitzende der mitregierenden CDU hat sich zu Wort gemeldet. Manuel Hagel hat an die Grünen appelliert, die Bundesregierung zu verlassen. Er warf ihnen am Abend auch im SWR vor, mit Olaf Scholz in einer Resteregierung so wörtlich weiter wursteln zu wollen. SWR-Reporterin Nathalie Meyer berichtet.
Das sei in der aktuellen Krise verantwortungslos, sagte Hagel in der SWR-Sendung zur Sache Baden-Württemberg. Die Grünen müssten mit dem sofortigen Ausstieg den Weg freimachen für Neuwahlen. Die Partei ist aber uneins, wie schnell es jetzt zu Neuwahlen kommen soll. Die Grünen-Fraktionsvize im Bund, Agnieszka Brugger, sprach sich gegen sofortige Neuwahlen aus. Man müsse erst über dringende Gesetzesvorhaben, etwa die Beschaffung für die Bundeswehr, entscheiden. Dagegen hatte Grünen-Ministerpräsident Kretschmann im SWR auf rasche Neuwahlen gedrängt. Dies müsse so schnell und so zügig wie möglich geschehen.
Und auch zwei Drittel der Deutschen wollen eine schnelle Neuwahl des Bundestags, so wie es CDU und CSU fordern. Das geht aus einer Blitzbefragung für den ARD-Deutschland-Trend hervor. Das Ende der Ampel begrüßt eine Mehrheit der Deutschen. Danach finden 59% das Koalitionsende gut oder sehr gut. 36% sagen, dass sie das weniger gut oder schlecht halten. FDP-Anhänger zeigen sich vor allem erleichtert. Anhänger von SPD und Grünen sehen das Ende der Ampel mehrheitlich kritisch. Über die weiteren Ergebnisse des ARD-Deutschland-Trends berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale.
Die Hauptverantwortung für das Scheitern der Ampelkoalition sehen 40% bei der FDP. 26% machen in erster Linie die Grünen verantwortlich. Nur 19% finden, dass vor allem die SPD schuld ist am Bruch der Ampel. Das geht aus dem ARD-Deutschland-Trend extra hervor. Wäre schon jetzt am Sonntag Bundestagswahl, dann lägen CDU und CSU klar vorn mit 34%. Die AfD käme auf 18%, die SPD auf 16%. Für die Grünen würden 12% stimmen. Das BSW käme auf 6%, die FDP würde zum ersten Mal seit August wieder die 5% erreichen.
Das Ende der Ampelkoalition. Weitere Reaktionen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie Analysen finden Sie online auf swraktuell.de und in der SWR Aktuell App. In die USA. Nach dem Wahlsieg hat der künftige US-Präsident Donald Trump eine erste Personalentscheidung getroffen. Das wichtige Amt der Stabschefin im Weißen Haus bekommt Susan Wiles. Die 67-Jährige ist seit vielen Jahren Strategin bei den Republikanern. Aus Washington berichtet unsere Korrespondentin Nina Barth.
Hart im Nehmen, klug und innovativ, das sagt Donald Trump über Susan Wiles. Sie soll seine Stabschefin im Weißen Haus werden. Die erste Frau, die diesen Posten dann innehat. Susan Wiles war die Wahlkampfmanagerin von Trump und wird allgemein dafür gelobt, Trumps diszipliniertesten und am besten organisierten Wahlkampf geführt zu haben. Die 67-Jährige ist eine langjährige republikanische Strategin aus Florida. Sie leitete schon Trumps Wahlkämpfe 2016 und 2020 in Florida und dazwischen 2018 die erfolgreiche Kandidatur von Ron DeSantis als Floridas Gouverneur. Der Posten des Stabschefs oder der Stabschefin gilt nach dem des Präsidenten als der einflussreichste im Weißen Haus. Wiles wird den Zeitplan des Präsidenten organisieren, die Mitarbeiter leiten und zuständig sein für alle politischen und alltäglichen Angelegenheiten im Weißen Haus.
Im Süden des US-Bundesstaats Kalifornien breitet sich ein Waldbrand aus. Laut Feuerwehr wurden schon mehr als 130 Häuser zerstört. Das Feuer habe sich quasi über Nacht auf 80 Quadratkilometer ausgeweitet. Nils Dams.
Die Behörden haben rund 10.000 Menschen aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Mehr als 3.500 Wohngebäude sowie Geschäfte oder Bauernhöfe seien gefährdet. Auch Löschhubschrauber sind im Einsatz. Erschwert werden die Löscharbeiten aber durch starke und trockene Winde. Die sogenannten Santa-Ana-Winde treten vor allem im Herbst und Winter auf. Im Süden Kaliforniens herrschen immer noch sommerliche Temperaturen. Trockene Gräser und Sträucher wirken wie Zunder. Eine große Herausforderung sei für die Helfer auch das steile Gelände. Hunderte Feuerwehrleute versuchen aktuell, die Flammen von der Stadt Santa Paula und ihre 30.000 Einwohner fernzuhalten. Der Energieversorger der Region hat in besonders betroffenen Gebieten vorsorglich den Strom abgestellt. Das soll verhindern, dass umgekippte Strommasten Funken verursachen und weitere Feuer ausbrechen. Die Brandursache ist noch nicht klar.
Der Gemeinderat der Stadt Stuttgart hat am Abend beschlossen, Verfassungsbeschwerde gegen das neue Eisenbahngesetz einzureichen. Die Neufassung des Gesetzes verhindert derzeit den Bau des neuen Stadtviertels Rosensteinquartier. Das Viertel soll eigentlich auf den freien Gleisflächen nach dem Neubau des Tiefbahnhofs für Stuttgart 21 entstehen. Aus Stuttgart berichtet SWR-Reporterin Sophia Volkhardt.
Bei der Abstimmung gab es nur 8 Gegenstimmen. CDU, SPD, FDP, Freie Wähler, AfD und Grüne stimmten für die Einreichung der Klage beim Verfassungsgericht. Zuvor hatte Oberbürgermeister Nopper wie der Bundesrat eine Reform des Eisenbahngesetzes gefordert. Die aktuelle Fassung des Gesetzes besagt, dass auf frei werdenden Bahnflächen nur noch Vorhaben gebaut werden dürfen, die im überragenden öffentlichen Interesse sind. Dazu gehöre der geplante Wohnungsbau im Rosensteinquartier laut einer Einschätzung nicht. Die Stadt Stuttgart sieht dadurch ihr Recht auf kommunale Selbstverwirklichung verletzt. Auf dem Gelände könnten rund 5.600 Wohnungen entstehen.
Zum Fußball. In der Europa League hat Hoffenheim zu Hause 2:2 unentschieden gespielt gegen Olympique Lyon. Das zweite Tor für die Hoffenheimer fiel erst kurz vor Schluss. SWR-Sportreporter Philipp Sommer.
Umut Tuhumcu beschert Hoffenheim ein versöhnliches Ende eines schwierigen Abends. Sein Treffer in allerletzter Sekunde rettete der TSG einen glücklichen Punkt gegen Olympique Lyon. Hoffenheim kurz nach der Pause mit der Führung durch Valentin Gendré in einem schwachen Spiel. Erst nach dem Rückstand Lyon mit einer deutlichen Leistungssteigerung. Abner Vinicius traf nach 66 Minuten zum verdienten Ausgleich. In der Nachspielzeit dann der eingewechselte Alexandre Lacazette mit dem vermeintlichen Siegtreffer für die Gäste. Doch Tuhumcus 15-Meter-Schuss bescherte den zuletzt in der Liga gebeutelten Hoffenheimern zumindest ein kleines Happy End.
Eintracht Frankfurt hat in der Europa League einen großen Schritt hin zur K.O.-Phase gemacht. Das Team von Trainer Dino Topmöller bezwang zu Hause Slavia Prag mit 1:0. Das Tor schoss Omar Marmoush mit einem spektakulären Freistoß in der zweiten Halbzeit. Sein Teamkamerad Robin Koch zeigte sich beeindruckt.
Ja, läuft momentan bei ihm und dann geht so ein Ding auch so rein. Also das freut uns natürlich alle extrem und wir hätten vielleicht noch ein, zwei machen müssen, aber ich glaube, dann in so einem Spiel passt dann auch so ein Tor dazu und dass wir dann 1:0 gewinnen.
Und noch zur UEFA Conference League. Da hat der erste FC Heidenheim bei Hearts of Midlothian in Schottland gewonnen. Die Heidenheimer bleiben damit ungeschlagen. SWR Sportreporterin Ann-Kathrin Rose.
Die Heidenheimer waren nach einer schwachen ersten Halbzeit bei Heart of Midlothian in der 57. Minute durch Sirlaut Conte in Führung gegangen. Der Edeljoker aus der Bundesliga köpfte eine scharfe Hereingabe von Matthias Honsack zum 1:0 ein. Der FCH jetzt besser in den Zweikämpfen, zwingender und kurz vor Schluss dann mit dem nächsten Kopfballtor Schöppner zum 2:0. Mit dem Sieg beim Gastspiel in Schottland feiern die Heidenheimer den dritten Sieg im dritten Spiel in der Ligaphase der Conference League und sind der K.O.-Runde so einen großen Schritt näher gekommen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute wieder viel Nebel, im Bergland auch Sonnenschein bei 6 bis 13 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Die Grundsteuerreform des Bundes, die treibt vielen Eigentümern und auch Mietern den Angstschweiß auf die Stirn, denn es steht fest, Wohnen wird teurer, gerade in den Städten, also dort, wo Eigentumswohnungen jetzt schon fast unbezahlbar und die Mieten exorbitant hoch sind. Weil durch diese Reform die Steuerlast für Gewerbegrundstücke sinken und für Wohnimmobilien steigen wird, haben mehrere Bundesländer eigene Landesgesetze verabschiedet. In Baden-Württemberg etwa ist für die Grundsteuer künftig nur noch Größe und Wert des Grundstücks entscheidend und ob es überwiegend Wohnzwecken dient. Was genau für ein Gebäude draufsteht, spielt keine Rolle mehr. An diesem Modell gab es schon reichlich Kritik. Und auch in Rheinland-Pfalz ist der Ärger groß über die Grundsteuerreform. Dort wird sie in der vom Bund beschlossenen Variante umgesetzt. Darüber habe ich mit Ralf Schönfeld gesprochen, Verbandsdirektor in Rheinland-Pfalz von der Eigentümerinteressenvertretung Haus und Grund. Herr Schönfeld, um wie viel teurer wird denn das Wohnen in Rheinland-Pfalz durch die Grundsteuerreform?
So exakt auf 1 Euro plus oder minus kann ich das natürlich nicht sagen, aber man kann als Richtwert sagen, es wird für alle teurer werden. Und vor allen Dingen, wenn Sie Häuser haben mit großen Grundstücken, aufgrund der neuen Bewertungsregeln wird die Belastung am stärksten sein. Bei Etagenwohnungen mit wenig Garten drumherum kann es sogar in Einzelfällen sein, dass es günstiger wird.
Schauen wir ein bisschen genauer auf das wirtschaftlich angeschlagene Pirmasens. Der Stadt in der Westpfalz fehlen durch die Reform im kommenden Jahr wohl 4 Millionen Euro. Die Grundsteuer gerade für Wohnimmobilien müsste deutlich erhöht werden, damit Pirmasens den vom Land geforderten ausgeglichenen Haushalt vorlegen kann. Mit welchen Auswirkungen rechnen Sie denn in Pirmasens für den Immobilienmarkt?
Also Pirmasens ist ja sowieso schon ein schwieriger Markt mit sehr niedrigen Mieten, einer relativen Überschuldungsquote bei den Einwohnern. Und durch diese Geschichte, die jetzt bei der Grundsteuer droht, wird das natürlich alles noch einmal verschärft. Und man muss eben sehen, es geht hier nicht nur um die Grundsteuer als solche mit diesen damit verbundenen Änderungen, sondern wir haben hier das Kardinalproblem der schlechten Finanzausstattung der Kommunen und wie das Land damit umgeht. Und das auf dem Rücken von Eigentümern und Mietern.
Was erwarten Sie da jetzt von der rheinland-pfälzischen Landesregierung?
Also wir fordern leider bisher vergeblich, dass man eben wie in anderen Bundesländern hier noch Änderungen vornimmt. Zum Beispiel Saarland und Sachsen haben auch bei den sogenannten Nivellierungssätzen, das ist auch so ein Rechenfaktor, der das Ganze beim Wohnen günstiger machen kann, Maßnahmen ergriffen. Aber das Land hat das alles ausgesessen. Jetzt wird auch bis 1. Januar nichts mehr funktionieren. Und da bleibt nur die traurige Hoffnung, wenigstens bis Anfang 2026 hier Verbesserungen zu erreichen. Aber zum Start der neuen Grundsteuer ist leider Tristesse vorher programmiert oder Frust wegen der steigenden Kosten.
Haben Sie denn mit dieser Forderung die Kommunen auf Ihrer Seite?
Ja, interessant ist bei der aktuellen Grundsteuerdiskussion, dass wir inzwischen gemeinsam mit dem Bund der Steuerzahler in sehr konstruktiven Austausch mit allen kommunalen Spitzenverbänden sind. Bei denen ist der Frust über das Finanzministerium teilweise, glaube ich, noch größer als bei uns sogar. Und insofern versuchen wir da jetzt wenigstens auch in der Kommunikation gegenüber den Bürgern, soll ich sagen, alle darauf vorzubereiten, was sie erwartet.
Wie sieht es denn aus, wenn jetzt ein Wohnungseigentümer Post bekommt mit der Hiobsbotschaft, dass die Grundsteuer deutlich ansteigt? Kann man sich dagegen vor Gericht wehren?
Also grundsätzlich kann man sich natürlich auch gegen einen Grundsteuerbescheid der Gemeinde rechtlich wehren. Das gibt es immer sogenannte Einspruchsfristen. Aber in der Sache selbst, auch in Städten wie Pirmasens, wo mit Hebesätzen mit über 1.000 zu rechnen ist, sehe ich leider da keine Erfolgsaussichten, weil das einfach steuerrechtlich, systematisch, auch in der Vergangenheit schon von den Gerichten sehr großzügig bewertet wird, bis wie hoch so ein sogenannter Hebesatz gehen kann. Und auch angesichts der klammen Haushalte werden da auch viele Kommunen ja einfach was draufpacken müssen, um selbst irgendwie ihre Finanzen in Ordnung zu bringen.
Lassen Sie uns nochmal allgemein auf die Grundsteuer schauen. Es gibt immer wieder Forderungen, die abzuschaffen. Sie ist allerdings eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen, die damit zum Beispiel Schwimmbäder oder Straßensanierungen finanzieren. Was sagen Sie von Haus und Grund?
Also wir fordern keine Abschaffung der Grundsteuer, sondern eine, ich sag's mal so, gerechte Grundsteuer. Dazu gehört eben, dass Wohnen nicht stärker belastet wird als Gewerbe, dass natürlich auch die Berechnungsverfahren ausgewogener sind als das, was mit diesem Bundesmodell jetzt in Rheinland-Pfalz passiert. Aber natürlich muss die kommunale Infrastruktur irgendwie finanziert werden. Was wir dagegen fordern, anderes Thema, ist die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, weil eben auch schon jeder Grundsteuer zahlt. Aber ja, das ist dann nochmal eine andere Geschichte.
Vielen Dank, Ralf Schönfeld, Verbandsdirektor in Rheinland-Pfalz von der Eigentümerinteressenvereinigung Haus und Grund.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Budapest beraten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union über die wirtschaftliche Zukunft der EU. Es bestehe Handlungsbedarf, gerade nach dem Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl, hieß es vorab. Helga Schmidt.
Zu wenig Wachstum, zu niedrige Produktivität und eine immer älter werdende Gesellschaft. Die Noten, die Europas Wirtschaft gerade bekommt, sind mau. Wenn dann noch höhere amerikanische Zölle dazukommen und die plant Donald Trump mit einem Plus von 20% auf alle Güter, die Amerika einführt, dann wird es schwierig für die exportorientierte Wirtschaft der EU. Deshalb sind sich die 27 Staats- und Regierungschefs in einem Punkt so einig wie sonst nur selten. Die europäische Wirtschaft soll wettbewerbsfähiger werden, um mit der Konkurrenz aus den USA und China mithalten zu können.
Der Bundestag debattiert heute zum Auftakt der Sitzung über den 35. Jahrestag des Mauerfalls. Am 9. November 1989 hatte in der damaligen DDR die friedliche Revolution begonnen. In Berlin wird daran mit mehreren Veranstaltungen erinnert, etwa mit Kunstinstallationen, Musik und Ausstellungen. Lisa Splanemann.
Eine Strecke von insgesamt 4 Kilometern, die zur Open-Air-Installation wird. Mehrere tausend Plakate entlang des ehemaligen Verlaufs der Berliner Mauer. Die Ausstellung im Freien ist einer der Programmpunkte zum Mauerfall vor 35 Jahren. Gut 100 Veranstaltungen seien insgesamt rund um den Gedenktag geplant, so die Veranstalter. Das Motto in diesem Jahr zu 35 Jahren Mauerfall lautet: Haltet die Freiheit hoch. Es sei das Fest, für das Berlin stehe, nämlich Freiheit, so Kultursenator Giorgialo von der CDU.
In der Metall- und Elektroindustrie gehen die Warnstreiks auch heute weiter. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat die Gewerkschaft IG Metall mehrere Aktionen und Kundgebungen geplant. Ingemar Körner.
Bei Bosch Rexroth in Horb am Neckar veranstaltet die IG Metall ein sogenanntes Streikfest mit Demozug durch die Stadt. Die IG Metall Bezirksleiterin Baden-Württemberg und Verhandlungsführerin Barbara Resch spricht bei einer Kundgebung bei Daimler Truck in Gaggenau. Außerdem hat die Gewerkschaft Beschäftigte des Mercedes-Benz-Werks in Stuttgart-Untertürkheim zum Streik aufgerufen, hieß es in einer Mitteilung. In Rheinland-Pfalz könnten von Streiks insgesamt 25 Betriebe betroffen sein, unter anderem Bürstlein Gusstechnik in Kaiserslautern und Stihl in Trier. Allein in Baden-Württemberg haben seit Beginn der Warnstreiks mehr als 140.000 Beschäftigte teilgenommen, hat die IG Metall mitgeteilt.
Freitag, der 8. November. Thank God it's Friday. Viele dürften heute wohl einen solchen Stoßseufzer auf den Lippen haben, dass in der Arbeitswoche der letzte Tag angebrochen ist. Ja, und was für eine Woche geht da in der Bundespolitik zu Ende? Das reicht im Prinzip bis zum Ende des Jahres, was am Mittwoch passiert ist. Nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern auch in den USA mit dem Wahlsieg von Donald Trump. Das findet Jim Bob Nikschas.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Na, trauen Sie sich heute Morgen überhaupt, die Augen aufzumachen? Ich könnte es verstehen, wenn Sie einfach mal liegen bleiben oder die Augen heute zulassen. Also, sofern Sie nicht Auto fahren müssen natürlich. Denn wer weiß, was heute früh schon wieder alles an überfordernden Nachrichten an unsere Tür klopft. Was wir diese Woche schon vor dem ersten Kaffee ertragen mussten, ein durchgeknallter Ex-Präsident, der einfach mal wieder zum Regierungschef der USA gewählt wird. Und eine echte Regierungskrise in Deutschland, inklusive Schlammschlacht zwischen Kanzler und Ex-Finanzminister, die sich vor laufenden Kameras gegenseitig den verbalen Mittelfinger zeigen. Also, eigentlich ist das für diese Woche schon überfordernd genug. Meine Empfehlung lautet daher, wenn Sie heute die Augen aufmachen, dann schauen Sie sich erstmal bei Instagram oder in der Familien-WhatsApp-Gruppe lustige Katzenvideos an. So machen wir das hier im politischen Berlin heute Morgen auch. Denn man weiß nie, was danach noch so alles passiert.
Anmerkung von Jim Bob Nikschas.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.